Hey Leonie, hast du die neueste Tagesschau-Analyse von Prüfpunkt gesehen?
Ich habe gesehen, dass es eine gibt und ich habe dann mit Freddy darüber gequatscht, wie er das technisch macht, weil ich das total spannend finde. Aber so ganz genau habe ich mir die aktuelle Ausgabe auch noch nicht angeschaut.
Ich finde es richtig krass, also wenn du da Freddys brutale, gemicromanagte Analyse anschaust mit dieser interaktiven Grafik in der Mitte, mit den Tagesschau-Themen. Also das quasi wirklich fast die Hälfte der ganzen Sendezeit der Tagesschau im März war einfach Politik. Ein ganzes Drittel davon, also nicht davon, insgesamt ein Drittel war internationale Politik und halt irgendwie ein Viertel der Gesamtsendeschau ging um den iranischen Krieg.
Krass. Merkt man irgendwie, wie dominierend ein Thema in so einem Monat war.
Ja, der letzte Rest ist genau Politik Deutschland allgemein. Das ist so ein kleiner Teil. Er hat die Sekunden angegeben. Vielleicht muss ich ihm sagen, dass er auch mal die Prozentzahl angeben soll. Das wäre vielleicht auch nochmal spannend. Aber jetzt im Text hat er das analysiert. Also genau, 29 Minuten Sendezeit waren zum Beispiel die wirtschaftlichen Folgen des Krieges 6,2%. Die deutsche Haltung 1,9%. Das ist richtig krass. Genau. Und er hat ja auch ein Best-of gemacht mit die Neuerungen im März.
Was alles dazugekommen ist an
Kategorie. Mhm. Ja, zum Beispiel Kategorie Queerness, Feminismus, Internationaler Frauentag kam dazu. Krass.
Mega interessant zu sehen, wenn so Themen, warum Themen dann so neu auftauchen. Also häufig ist es ja so, dass dann zum Beispiel darüber wird jetzt berichtet, weil der Frauentag war. Oder es ist eine IPCC-Konferenz und dann plötzlich geht es wieder um Klima.
Ja, auch zum Beispiel die fast 900 Minuten waren fast vollständig von Thema Spritpreise. Das ist schon richtig spannend. Also wer es noch nicht kennt, wir haben ja auch schon hier im Podcast von Prüfpunkt erzählt, wo Freddy sich jetzt in den letzten Monaten austobt. Und mein persönliches Highlight sind auf jeden Fall die Tagesschau-Medienanalysen, die er zurzeit macht. Und da könnt ihr euch reinschauen. Freddy schaut sich wirklich alle Tagesschaus an und trackt mit per Minute, welches Thema vorkommt in diesem Monat und macht dann so eine interaktive Grafik, die auf der Webseite ist, wo ihr drüber hovern kommt und seht, wie viele Sekunden jeweils.
Das ist nicht mit KI, finde ich. Ich finde es beeindruckend. Er macht alle Kategorien selber und hat eigentlich nur eine sehr gut organisierte Excel-Tabelle, um es sich zu vereinfachen.
Ja, wir machen das mit FI, mit Freddys Intelligenz. Ja, das treibt Freddy, wenn ihr ihn nicht im Podcast hört. Also schaut es euch gerne an. Das macht er aus Portugal aus. Und ich finde es unglaublich spannend und informativ, dass man so ein bisschen sehen kann, wie zumindest die Tagesschau die Themen setzt, die ja für viele die Nummer eins an Informationsquelle ist. Aber wir haben eine bisschen andere Auswahl heute an Themen für euch mitgebracht.
Das stimmt, kein Irankrieg, glaube ich.
Nein.
Volksverpetzer. Der Podcast.
Ja, das größte Thema bei uns, bei Volksverpetzer, jetzt nicht im März, sondern im April natürlich. Wir können ja ein bisschen früher das Fazit ziehen als Freddy, der kann ja erst am Ende des Monats anfangen, das zu analysieren. Waren Wahlen, besonders in Ostdeutschland, verschiedene Wahlen in einigen Orten in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, die medial vielleicht ein bisschen untergegangen sind. Und wir haben argumentiert, dass sie untergegangen sind, eben weil die AfD dort eben nichts gewonnen hat. Leonie, den hast du geschrieben, hast dich reingekniet. Erzähl mal ein bisschen, was ist passiert.
Ja, also ich finde auch so, mein Algorithmus ist jetzt ein bisschen drauf geprimed, dass mich sowas interessiert. Aber ich glaube, wenn ich nicht gerade mich jetzt irgendwie seit einiger Zeit mit Wahlen in Ostdeutschland beschäftigen würde, dann hätte ich auch einfach gar nichts davon mitgekriegt. Und man für so, um zusammenfassend wirklich zu sehen, wie an diesen Wahltagen die AfD abgelost hat, musste man auch mehrere Artikel irgendwie zusammensuchen und sich halt selber diesen Überblick verschaffen. Und das haben wir dann natürlich für euch gemacht und haben mal einmal zusammengefasst, was es alles für krachende Verluste gab. In Mecklenburg-Vorpommern war nämlich nochmal so ein bisschen ein kleinerer Großwahltag. Da wurden Bürgermeister in Anklam, Schwerin, Uckermünde und Wismar gewählt. Und in Anklam hat der amtierende Bürgermeister mit 72,13% haushoch gegen den AfD-Kandidaten gewonnen. Der hatte 27,9%. In Schwerin und Uckermünde ist die AfD nicht mal in die Stichwahlen gekommen. Und in Wismar ist sie in die Stichwahl gekommen, aber Frank Junge von der SPD hatte 42,1% und Manuela Medroff hatte 20,5%, also der SPDler irgendwie mehr als doppelt so viel. Und die Stichwahl letzten Sonntag hat es dann auch bestätigt, was ich im Artikel auch schon vermutet habe. Er hat dann mit 68% gewonnen und demnach keine AfD-Bürgermeister für Mecklenburg-Vorpommern. Und auch in Sachsen-Anhalt, in Zerbst, hat auch der SPD-Kandidat mit 82,2% den AfD-Konkurrenten.
82 zu 17.
Ja.
Das ist ja, ich meine, das ist ja nicht mal irgendwo knapp. Und jetzt Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, besonders Sachsen-Anhalt, wird ja jetzt auch so krass gehypt. AfD, sie reden so schon von absoluter Mehrheit in der kommenden Landtagswahl, aber dann losen sie so sehr lokal ab. Und das ist ja, und das sind ja jetzt auch nicht irgendwie linke Hochburgen oder so.
Nee. Also ich finde auch wirklich interessant, es ist also für eine Partei, die ja dann doch bei allem Optimismus, den wir irgendwie immer haben, eine aktuell sehr starke Partei, vor allem wenn man sich die so ganz aktuellen Umfragen anschaut und wie stark sie im Osten teilweise sind, da ist es, finde ich, wirklich überraschend, wie schwer sie einen Fuß in die Tür kriegen im Lokalen. Und es gibt ja, das ist bei keiner anderen Partei vergleichbar, dass man in Parlamenten so stark ist und auf kommunaler Ebene einfach nicht vertreten. Alle Parteien sonst ist auf jeden Fall die Diskrepanz nicht so groß. Also ich weiß nicht, was haben wir denn überhaupt? Mir fallen aktuell ein AfD-Landrat und ein AfD-Bürgermeister oder so ein in Thüringen zumindest.
Ja, ich glaube, jetzt im Januar gab es einen ehrenamtlichen Bürgermeister irgendwo, der noch dazu kam. Ich weiß auf jeden Fall, weil das hatten wir ja auch schon auch mal eine Recherche gemacht, dass im ganzen Jahr 2025 die AfD und eigentlich auch 2024 Sie haben zwei Sachen mal 2023 gewonnen und 24 und 25 jede einzelne Wahl verloren. Ich glaube, es gab eine kleine Anfang 2026 und seitdem halt auch nur noch Niederlagen. Wir haben ja mehrere Artikel dazu auch gebracht, auch in Baden-Württemberg, in Hessen. Das stimmt nicht ganz. Ich meine, technisch gesehen, in Baden-Württemberg hatten sie ja, glaube ich, einen Direktmandat haben sie geholt. Knapp.
Ja, aber also es fällt halt vor allem auf, dass in dem Moment, wo es um Personenwahl geht, und das ist gerade bei diesen, das sind ja auch jetzt keine so kompletten Gemeinderatswahlen gewesen, sondern wirklich Bürgermeister und Landräte werden jetzt so dieses Jahr verteilt in Ostdeutschland gewählt. Und da geht es dann halt auch weniger ums Parteibuch, sondern da geht es darum, sich zu engagieren vor Ort. Da geht es da um Sympathie, da geht es darum, gute Ideen zu haben. Und anscheinend, und also in den teilweise, aber selbst vorher, so wenn sie in Stichwahlen kommen, ist es ja, sind sie da ja meistens schon relativ weit abgeschlagen. Also man konnte bis jetzt auch immer im Voraus häufig dann schon sehen, dass man gedacht hat, okay, wenn sich jetzt die Stimmen, die sich vorher auf mehr die anderen demokratischen Parteien verteilt haben, wenn die sich jetzt beim CDU oder SPD-Kandidaten bündeln, dann wird das auch nichts.
Das ist, glaube ich, ein bisschen auch, was ich auch schon öfter gesagt habe, dass weil die Leute natürlich immer so sagen, so AfD ist eine Arbeiterpartei oder sowas, weil sie auf einen abstrakt Landtag und noch mehr Bundestagswahlebene natürlich dann viele Stimmen für die AfD abgeben. Aber es ist so krass, wie sehr diese Partei keine Bewegung von unten nach oben ist. Wie wenig das Grassroots ist. Weil die Leute tun immer so, und die AfD möchte dieses Narrativ natürlich bedienen, dass sie sagen, sie sind das Volk, aber die kommen gar nicht vom Volk. Das ist, ich habe schon öfter gesagt, das ist eine Partei, die von Wirtschaftsprofessoren gegründet wurde, die meisten Großspenden bekommt, die von den reichsten und mächtigsten Männern der Welt unterstützt wird, unterstützt von so Milliardären, Millionären wie, keine Ahnung, dem Müller, dem Chef von Müllermilch, oder dem Besitzer, von natürlich Elon Musk, Donald Trump, Wladimir Putin. Das sind die reichsten, mächtigsten Männer der Welt. Das ist eine Partei von oben, von wirtschaftlichen Eliten für wirtschaftliche Eliten. Und das sieht man halt natürlich, dass auf dem Dorf gibt's keinen Musk, gibt's kein Putin oder Müller. Und dann schauen sich die Leute halt schon um und sehen, dass Remigration irgendwo auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern sowieso eine bescheuerte Idee ist, wenn es sowieso Landflucht gibt und sowieso kaum Geflüchtete, geschweige denn auch überhaupt Migranten. Und dann merkt man schon, dass die AfD sonst nichts anderes zu bieten hat.
Ja, da merkt man halt auch einfach, das ist ja auf allen Ebenen immer das Problem. Sie machen ja immer Politik mit riesigen bundesweiten Themen. Teilweise fällt es schon bei den Landtagswahlkämpfen auf, dass sie damit Sachen Wahlkampf machen, die sie überhaupt nicht im Landtag entscheiden können. Und auf Kommunalebene wird es dann halt noch dümmer, weil sie keine guten Angebote auf kommunaler Ebene haben, sondern mit irgendwas Werbung machen, was eigentlich im Bundestag entschieden werden kann.
Das war doch so jetzt auch, wenn wir schon beim Thema Sachsen-Anhalt waren, wir hatten doch auch den einen Gastbeitrag von Verfassungsblog, wo sie sich angeschaut haben, alle Forderungen der AfD Sachsen-Anhalt zu Migration und so, und sie einfach festgestellt haben ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht akut vor mir. Es gibt gerade Probleme auf der Volksverpetzer-Seite. Ich kann es auch gar nicht laden. Wir fixen das gerade. Aber ich glaube, es waren irgendwie 59 Forderungen.
56 von 56 Plänen legal umsetzbar.
Genau, weil 56 Forderungen, davon waren dann ungefähr 20, hatten überhaupt nichts. Da kann das Land Sachsen-Anhalt nichts machen. Keine Ahnung. Was kann Sachsen-Anhalt großartig machen bei, keine Ahnung, Grenzkontrollen oder so?
Nur in der deutschen Grenze.
Das wird zum Beispiel schwierig. Und dann die Hälfte vom Rest widerspricht einfach EU-Gesetzen oder dem deutschen Grundgesetz und kann die AfD sowieso nicht umsetzen. Und es bleiben irgendwie 18 von 56 übrig, die sie legal umsetzen könnte, die dann übrigens aber auch nicht geil sind oder irgendwelche Vorteile bringen würden oder so. Also es ist eine riesige Mogelpackung. Wir haben es auch überschrieben mit, genau, dreiste Wählertäuschung. Jetzt hat es geladen. Die Analyse von Lukas Bornstein und Marc-Niklas Kuno. Verlinken wir euch auch noch, das ist auch sehr, sehr spannend, wie viel heiße Luft dahinter einfach nur steckt. Aber dennoch, um auf das eigentliche Thema zurückzukehren, dass die AfD nichts gewonnen hat und so massiv viel verloren hat, hast du selbst gesagt, das stand nirgendwo, das hat niemand berichtet.
Ja, das muss man sich dann so zusammensuchen aus vier verschiedenen Berichten. Oder ich weiß gar nicht, ob der NDR was Zusammenfassendes zur MV hatte, aber das war dann übertitelt mit irgendwie Bürgermeister wurden gewählt.
Ja, genau. Vier Städte in MV haben neue Bürgermeister gewählt.
Ja, und das ist wirklich, wenn man überlegt, dass alle Medien heutzutage, die online Dinge posten, sich damit beschäftigen, wie man seine Schlagzeilen SEO optimiert, so dass Google die möglichst interessant findet, was für Keywords man da reinpacken muss. Und man braucht auch nicht lange, um rauszufinden, dass AfD ein ganz gutes Keyword ist. Dann finde ich es wirklich erstaunlich, weil, wenn man sich dann anschaut, wie zum Bundestagswahlkampf der gleiche NDR berichtet hat, dann ist überall, wo die AfD stark war, gibt es die Schlagzeilen für jedes noch so kleine Kaff. AfD besonders stark. Sie haben teilweise dann mit dem Wort absolute Mehrheit gearbeitet, was ja nur aussagt, über 50%, aber bei der Bundestagswahl auf so Landkreisebene keine weitere Aussage hat. Aber da wurde so alles rausgeholt, was man irgendwie um zu zeichnen, wie groß und was für ein Erfolg der AfD das jetzt war.
Genau, AfD deutlich vorn, alarmiert, Triumph, schreiben sie zur AfD.
Und selbst wenn man da jetzt mal einfach nur unterstellen will, dass es nur um Klicks geht, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass AfD verliert alle Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern schlechter klickt als Mecklenburg-Vorpommern hat vier Bürgermeister gewählt.
Und wir haben es ja ein bisschen auch das Gegenteil bewiesen, weil wir haben es in die Schlagzeile gepackt. Und das ist der meistgeklickte Artikel im, ich glaube nicht nur im April, sondern 2026.
Ja, und es ist ja nicht so, dass wir uns irgendwie da was ausgedacht haben oder was rausgepickt haben oder irgendwie so Cherrypicking-mäßig, sondern also es waren alle Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern plus die in Sachsen-Anhalt. Und ich finde, also wenn man nach klassischen Nachrichtenwerten geht, dass irgendetwas, dass man besondere Sachen raussucht, Dinge, die nicht alltäglich sind, wie ich vorhin gesagt habe, ich finde es nicht alltäglich, dass eine Partei, bei der aktuell darüber diskutiert wird, ob sie ein Bundesland alleine eventuell regieren könnte, dass die einfach überhaupt keinen Rückhalt in der Kommunalpolitik hat.
Was, also weil sicherlich der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin wird sich jetzt auch denken, so, ich meine, okay, unseren Beispielen jetzt in den Kommunalwahlen, was war das beste Ergebnis? 20% versus dann 40 oder so oder 18 zu 50. Das kannst du auch nicht sagen, dass das jetzt so überwältigend knapp war. Aber da manche würden sicherlich argumentieren, ja, dass die überhaupt so viele Stimmen bekommt, ist doch alarmierend. Das ist kein Grund zur Freude oder kein Grund, dass man da jetzt von Erfolgen sprechen sollte, wenn sie stärker ist oder stärker geworden ist.
Aber das tun wir ja auch nicht. Also wir sagen ja nicht, okay, das ganze Problem hat sich gelöst, nur weil jetzt 4 Bürgermeister kein AfD-Bürgermeister sind. Aber es ist einfach ein Ungleichgewicht da, wie darüber berichtet wird. Und niemand hat was, also wir haben ja nichts davon, wenn wir dieses AfD-Narrativ übernehmen, zu erzählen, dass der Weg der AfD sowieso schon geebnet ist. Wir berichten nur noch darüber, wenn sie gewinnt. Wir berichten nicht darüber, wenn sie irgendwo verliert. Und dieses Narrativ ist, glaube ich, eines der gefährlichsten der AfD, weil sowohl ihre Fans als auch ihre Gegner glauben und alle es so munter weiterverbreiten und so im Prinzip schon sagen, ja, wir können jetzt noch ein bisschen erzählen, dass sie gefährlich ist, aber wirklich was dagegen machen können wir ja nicht mehr. Und das ist ja Blödsinn. Deswegen muss man wenigstens ab und zu auch mal darauf gucken und sich auch anschauen, warum. Eben die Gründe dafür, dass es halt wirklich vor Ort, wenn sich die Leute anschauen, was haben diese Personen für Ideen für mein Leben hier vor Ort, dass die AfD da nicht so viel zu bieten hat.
Und das finde ich so faszinierend und auch so gefährlich, dass echte oder auch nur vermeintliche Siege der AfD massiv medial ausgeschlachtet werden, was man ja auch kritisieren kann, aber vielleicht ist es auch legitim, darüber zu berichten. Aber AfD-Niederlagen, das macht dann keiner. Aber auch nicht, weil es nicht gerne gesehen werden würde, sondern weil alle dann irgendwie das Gefühl haben, ich habe das Gefühl, dass in den Redaktionen sich selber so ein bisschen das Narrativ durchgesetzt hat, dass die AfD immer stärker werde oder unaufhaltsam sei oder dergleichen. Und dann würde es irgendwie nicht dazu passen, dass sie auch kommunal ständig so viel verliert. Und deswegen, man sagt, ja, jedes Mal, wenn sie verliert, ist das ja nur eine Ausnahme. Aber wenn sie gewinnt, zeigt das einen Trend. Und das ist so eine Schere im Kopf und so ein Cherry-Picking, das ganz, ganz gefährlich ist.
Ja, und also es macht ja genau das Gegenteil. Und das kommt ja gerne von den Medien, denen so ganz besonders wichtig ist, gerade dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass alles neutral und ausgewogen und objektiv. Und wir haben eben kein Narrativ, das wir bedienen, sondern das ist alles nur, wir bilden einfach nur die Wirklichkeit ab, was sowieso niemand kann, der einfach Texte schreibt. Aber sie in dem Gedanken bedienen sie viel mehr ein Narrativ, als wenn man einfach ausgewogen über beides berichten würde. Und wenn man sich überlegt, okay, wir hypen jetzt diesen Sieg hoch, weil wir ihn vielleicht das auch wichtig finden, darüber zu berichten, dass es hier in den und den Orten über 50% der Leute AfD für den Bundestag gewählt haben. Aber dann muss ich doch das genauso groß machen, wenn ich plötzlich denke, okay, aber in Anklam haben die jetzt wahrscheinlich auch ziemlich viel AfD bei der Bundestagswahl gewählt. Aber irgendwie scheinen sehr viele von denen dann nicht den AfD-Kandidaten gewählt zu haben. Das ist, ja. Das muss man doch berichten, wenn man sagt, dass man die Wahrheit und die Wirklichkeit abbilden will.
Ja, und auch, man könnte natürlich sagen, ja, der Unterschied ist natürlich Direktmandat für Bundestagswahl oder Kommunalwahlen. Aber wenn es knapp wird oder die AfD in einigen seltenen Fällen, die wir vorhin schon aufgezählt haben, ja auch mal kommunal gewinnt, ist das ja natürlich auch in allen Medien und wird das auch massiv ausgeschlachtet.
Es ging auch nicht unbedingt um Direktmandate. Dieses mit dieser absoluten Mehrheit, das haben die bei Zweitstimmen gemacht. Also das war, da bedeutet absolute Mehrheit. Ich habe mich selber hinterfragt und habe gedacht, so macht das irgendeinen Unterschied mit den Direktmandaten? Und da wurde ja auch was geändert. Aber das war einfach nur, um zu betonen, über 50%. Man hätte auch schreiben können.
Mehr als jeder Zweite oder sowas.
Genau. Aber da ist auf jeden Fall ist da ein Bewusstsein dafür da, bloß zu zeigen, wie extrem das jetzt war. wenn, was hatten wir denn vorhin? Wir hatten doch irgendwie hier, ja, wenn wir einmal 70% zu 27% oder in Sachsen-Anhalt die 82%. Also man muss auch sagen, es gab ein paar überregionale Medien, die das auch aufgegriffen haben mit dem so Wahlschlappe für die AfD oder so Sachen, wo man schon gedacht hat, okay, aber ich fand es tatsächlich bezeichnend, dass so der NDR, der da das Regionalmedium vor Ort ist, da irgendwie sich so verzettelt hat in, oh, wir machen mal hier, wir haben einen Artikel zu Wismar und dann haben wir einen Artikel zu Schwerin und einer, der heißt einfach nur, ja, 4 Bürgermeister wurden gewählt.
Wow. Also, ja, das ist...
Es tut mir ja auch immer leid, ich würde gerne mehr Positives über den Öffentlich-Rechtlichen. Ich hätte lieber... ich musste in dem Artikel sogar... Also der Nordkurier ist nicht bekannt dafür, dass er sich irgendwie wahnsinnig gut von der AfD distanziert und die schön einordnet und so. Und sogar der Nordkurier hatte eine bessere Zeile als der NDR. Das hat mir nicht getan. Ich bin an sich vom Konzept öffentlich-rechtlicher Rundfunk ein großer Fan. Aber
ja, also wenn es interessiert, ihr könnt euch die Zahlen und die Argumente im Artikel nochmal anschauen. Wir verlinken das natürlich alles. Aber ich glaube, du hast noch mehr Schmerzen mit Medien gehabt diesen Monat, Leonie. Magst du uns erzählen, wo du warst?
Wir machen hier einfach Therapie. Ja, ich war mit unserer lieben Kollegin Saskia in Leipzig auf den Medientagen. Medientage Mitteldeutschland heißt das. Das ist im Prinzip eine Konferenz für Medienschaffende von einer Arbeitsgemeinschaft, die hauptsächlich aus den ÖRR-Anstalten, also dem MDR in den drei mitteldeutschen Bundesländern und dem ZDF und dann den Bundesländern und den Medienanstalten von den Bundesländern besteht. Als private Medien sind noch Funke Thüringen und ProSieben dabei, aber es ist sehr ÖRR-lastig. Und unser Interesse geweckt wurde im Programm auf dem Diskussionspanel Newsletter, Podcasts und Pop-Up-Redaktionen, neue Modelle für den Lokaljournalismus, Holger Friedrich mit seiner OAZ angekündigt wurde als Gast. Und das fanden wir erstmal spannend, weil wir ja bei Volksverpetze, was haben wir mittlerweile, 3, 4 Artikel?
4. Und ich, also jetzt gerade, wir nehmen das am 29. April auf, schreibe ich einen 5.
Über die OAZ von Holger Friedrich, die und wie voll sie mit Russland-Propaganda und schon ewig alten Fake News ist. Und er auch einfach mit literally früheren Russia Today-Journalisten arbeitet. Also es ist nicht einmal besonders unoffensichtlich, was da passiert. Und ja da fanden wir es auf jeden Fall eine Entscheidung, ihn einzuladen, irgendwie zusammen mit so verschiedenen, ich weiß nicht, mitteldeutsche Zeitungen und Radio Vogtland und irgendwie mal darüber zu reden, wie man denn den Lokaljournalismus aufpeppen könnte.
Ich meine, die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung ist ja aber auch kein Lokaljournalismus, deswegen finde ich das so ein bisschen irritierend. Es sei denn, Ostdeutschland zählt als lokal, also als...
Ich weiß auch nicht so richtig, also ich habe irgendwie gehört, sie haben jetzt für Dresden jemanden oder so, aber sie sind ja, also das gibt ja auch noch gar nicht irgendwie so ein ordentliches, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es aufbauen wollen, sie suchen, glaube ich, Leute für Erfurt und irgendwie so. Aber ja, es gibt die Zeitung seit Februar, also es ist so, da dann einen auf, wir gucken uns jetzt mal das super erfolgreiche Modell von Holger Friedrich an. Alles ein bisschen komisch. Ich kann auch schon mal spoilern. Friedrich kam wegen Terminschwierigkeiten nicht. Ja, wir haben dann gescherzt. Vielleicht hat er mitgekriegt, dass Volksverpetzer vor Ort ist. Und er ist ja auch aktuell irgendwie sehr damit beschäftigt, sich über uns aufzuregen.
Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Vielleicht lest ihr es auf unserer Seite. Entweder jetzt schon, wenn ihr es hört, oder in den nächsten Tagen.
Genau, aber also ich war irgendwie darauf aus, so dass das ganz Interessante dann am zweiten Tag beim letzten Panel passiert. Und dann hat der Vorsitzende von der MTM, Martin Heine, der Direktor der Medienanstalt Sachsen-Anhalt, die Eröffnungsrede gehalten. Und es ging erstmal irgendwie darum, wie wichtig Medienfreiheit ist und dass wir sie jeden Tag verteidigen müssen. Und plötzlich, ich habe das Zitat rausgeschrieben, wir haben eigentlich nur so gefilmt, weil wir dachten erst so, brauchen wir das überhaupt? Ich war sehr froh, damit ich mir die Zitate nochmal ordentlich rausschreiben kann. Denn es hieß dann plötzlich, Auch die Neugründung hier in Ostdeutschland der Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung bezeugt, dass zumindest Unternehmer im Medienmarkt noch ein Geschäftspotenzial sehen. Ich bin bestimmt hier auch sehr gespannt, was aus dieser Unternehmung wird. Die staatliche Einflussnahme durch Medienschelte wie von Herrn Ministerpräsident Günther und durch rechtswidrige Verbote eines unliebsamen Angebots durch eine Bundesinnenministerin sind nur zwei Beispiele, die nicht gerade das Vertrauen in die Grundrechtswahrung durch die Exekutive stärken und, das finde ich besonders schlimm, leider auch für die Zukunft bisher gültige Maßstäbe verschieben. Und er sagt dann noch, dass in beiden Fällen Inhaltsbeschwerden an die Landesmedienanstalten der beste Weg gewesen sind. Und ich... Ja.
Jesus, pass auf, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht wissen, den Fall News und Günther hatten wir ja auch im Podcast schon, reden wir auch gleich nochmal drüber. Aber der zweite Fall, es ging hier um das vom Verfassungsschutz beobachtete, gesichert rechtsextreme Neonazi-Magazin Compact. Er verteidigt hier literally Neonazis.
Und es ging eigentlich nur darum, dass es dann gescheitert ist, weil man gesagt hat, nicht alles in dieser Zeitschrift ist rechtsextrem. Und deswegen kann man nicht die ganze Zeitschrift verbieten, weil es
Mittel gäbe. Wir haben auch einen Artikel dazu, den verlinke ich euch auch noch, wenn ihr das genauer nachlesen wolltet. Aber Leonie hat recht, dieses Gericht hat festgestellt, dass diese Zeitung wirklich faschistische, verfassungsfeindliche Inhalte transportiert, wie das Remigrationskonzept von Sellner, das ja auch die AfD benennt. Das Gericht hat gesagt, das ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Das ist verfassungswidrig. Nur, sie haben ein gemeintes Verbot sei der falsche Weg, sondern es hätte mildere Mittel geben müssen, weil sie ja nicht nur verfassungsfeindliche Dinge posten. Und das wurde dort auf einer Medienkonferenz verteidigt oder angegriffen.
Gut, dass ich das ganze Zitat mitgebracht habe.
Ja.
Mein Gehirn war schon irgendwie am Heißlaufen, als ich Günther gehört habe, weil ich finde diese Formulierung, mein Gedanke war direkt, was genau meint er? Wir haben uns ja auch ausführlich damit beschäftigt, was da so im Umkreis war und Nius hat ja auf ganz komischste, aberwitzigste Weisen versucht zu beweisen, dass Günther Nius verbieten wolle, was nicht der Wahrheit entspricht.
Sie haben gelogen und manipuliert. Er hat das nie gefordert. Ja.
Ja. Und dann saß ich halt da und dachte, also abgesehen von allem, was da drumherum los war, so, worüber redet er hier eigentlich? Also nimmt er als Grundlage für seine Kritik Medienschelte die Fake News, dass Günther Nius verbieten will? Oder ich habe mich gefragt, weiß er, was wirklich war? Und weil damals ist ja sogar der DJV da drauf reingefallen und hat eine Pressemitteilung ausgeschickt. Das heißt, es war auch nicht so unwahrscheinlich, dass das auch in seriösen Kreisen irgendwie angekommen ist. Ich habe ihn dann mal gefragt. Er hat sich da tatsächlich, also er meinte dann so, naja, ob er jetzt News verbieten will oder nur. Oder nicht. Das also hat er irgendwie so ein bisschen hingestellt, als da gibt es ja zwei Sichtweisen drauf, was ich schon schwierig finde, weil es ist eigentlich...
Es ist nicht... Es gibt keine zwei Sichtweisen.
Also Nius versucht, ich habe letztens noch mal gesehen, sie versucht auf abstruseste Weise irgendwie ihre Sichtweise da einzubauen, aber er hat es ging um Social-Media-Verbot für Kinder und zu Nius hat er einfach nur gesagt, da stimmt in der Regel nichts. Und das ist aber...
Richtig.
Das bezeichnet keine als Medienschelte und als riesiges Problem, weil er sagt, es geht nicht, dass ein Politiker so eine Pauschalkritik an einem Medium ausübt, das von der Landesmedienanstalt zugelassen ist, die sich da ja auch schon mindestens einmal irgendwie eingeschaltet hat, die Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg. Also ich weiß, dass sie auf jeden Fall einen Beitrag zu Flüchtlingen beanstandet haben.
Mhm.
Und er hat halt gesagt, solange es keine Maßnahmen von Medienanstalten gibt, dürfen Politiker keine Medienschelte betreiben und dass es eben auch konkrete Beispiele genannt werden müssen und nicht sowas gesagt werden darf, wie da stimmt in der Regel nichts. Es geht auch eigentlich, ich glaube, Günther fing auch mit einem konkreten Fall an.
Er hat auch Brosius Gersdorf und er hat tatsächlich sein Zitat mit, er hatte gesagt, wenn ich mir da Beiträge anschaue, die um mich gehen, stimmt da in der Regel nichts. Also es war auch nicht mal so pauschal, wie jetzt alle wieder tun.
Ja. Und dann das, was er dann ja auch eben in dem Zitat gesagt hat, mit in die Zukunft bisher gültige Maßstäbe verschiebt. Das war dann eben die Sorge, das könnte Schule machen. Dann trifft das später auch andere Medien. und meinte dann, das hätte ja total den Aufschrei gegeben, wenn das mit der Taz oder mit dem NDR passiert wäre. Ich finde auch einfach wild, dass immer alle die Taz als Vergleich für News nehmen. Ich habe aus Gründen letztens mal eine Zeit lang damit verbracht, so Sachen wie News und Faktencheck oder News und Fake News zu suchen. Und ich habe jetzt mal ganz kurz keine große Erhebung, aber ich habe das mal einfach umgedreht, habe das mit Taz probiert. Man findet nichts außer Faktenchecks, die die Taz selber durchgeführt hat, während man bei News sämtliche Faktencheck-Seiten von allen möglichen Medien sind voll mit Sachen, die News verbreitet hat. Ich weiß nicht, wo diese Idee herkommt, News ist irgendwie rechts, die Taz ist irgendwie links, dann ist das, also das ist ja Hufeisen at its best, nur dass die Taz halt einfach ein seriöses journalistisches Medium ist, das journalistische Standards einhält und im Gegensatz zu News sich dem Pressekodex unterwirft.
Das ist so absurd, wie versucht wird, so rechtsradikale, rechtsextreme, demokratiefeindliche, pressefeindliche Organe, bis legitime Kritik daran. Der Versuch, die Demokratie zu schützen, wird geframed als Angriff auf die Pressefreiheit. Man wirft sich hier vor die schlimmsten Übeltäter des deutschen Journalismus. Nein, nicht mal des deutschen Journalismus. Die sind nicht Teil des deutschen Journalismus. Ja. Das ist kein Journalismus. Die haben nichts dort zu suchen.
Und das meine ich, dass das ganze Gefühl, also das ging auch dann so weiter, dass es so ein Gefühl war von, also so eine Medienkonferenz von, das waren ja Medienleute, die für andere Medienleute eine Konferenz veranstaltet haben, um sich auszutauschen, um über neue Ideen zu reden. Und im Journalismus geht es aktuell ja auch permanent bei sowas eigentlich ums Überleben und wie kommen wir irgendwie, wie finden wir Lösungen für all die Probleme, die diese Branche hat. Und dann kumpelt man da so rum und verspürt so eine totale Notwendigkeit. Und ich glaube den Leuten, dass sie meinen, dass das der richtige Weg ist. Aber so mit, naja, wir müssen schon dann jetzt in schweren Zeiten alle zusammenhalten mit Holger Friedrich und Julian Reichelt. Der übrigens, habe ich dann erst irgendwie noch mal in einem alten Programm gesehen, 2024 auch auf einem Panel saß.
Das sind bezahlte Propagandisten wie Reichelt, diese Leute. Das sind keine Journalisten, die haben da nichts zu suchen.
Und also die Leute sind doch die, wenn man zum Beispiel über Vertrauenskrise des Journalismus spricht, kann man doch nicht sagen, wir lösen das, indem wir uns mit Reichelt und Friedrich unterhalten. Also
Das sind diejenigen, die diese Vertrauenskrise erst verursachen, und zwar in doppelter Hinsicht. Einmal, weil sie die ganze Zeit lügen und hetzen gegen alle anderen seriösen Medien, gegen alle anderen Meinungen, gerade auch jetzt die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung mit uns als Beispiel, kleiner Teaser, was noch kommt. Wie sie einfach versuchen, andere Medien mundtot zu machen, wie sie Günther mundtot machen wollten, indem sie dreist über ihn gelogen haben mit dieser Zensurforderung, wie sie da auch vor Gericht gegen ihn gezogen sind, wie sie Brosius Gersdorf fertig gemacht haben systematisch, wie sie es mit Habeck versucht haben und mit Dunja Hayali und vielen, vielen anderen. Die hatten wir ja auch alle in diesem Podcast schon. Und dann auf der anderen Seite, eben weil sie sich nicht dem Pressekodex unterwerfen teilweise, weil sie mit allen journalistischen Standards brechen, weil sie mit Grundregeln der deutschen Verfassung brechen teilweise, weil sie verfassungsfeindliche, rechtsextreme, faschistische Ideologien verbreiten, Medien, wie es jetzt im Fall jetzt bei Comperk natürlich war. Und natürlich ist, wenn ich verliere das Vertrauen in die Medienlandschaft, wenn auf vermeintlich seriösen Medientagen solche Medien verteidigt werden.
Und dazu kommt, es war ja jetzt, er hat da ja sehr eindeutig gesagt, ein Politiker darf sich so nicht einmischen in Medienlandschaft. Was ja auch die Einmischung bestand daraus, dass er eben gesagt hat, wenn ich sehe, was da so geschrieben wird über mich zum Beispiel, dann stimmt da nichts. Also, und er hat ja auch später nach diesem ganzen Gedöns nochmal ganz klargelegt, dass er nichts fordert, was irgendwie News verbieten würde oder sowas. Es war einfach nur eine Einordnung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es gibt auch Politiker, die sicherlich solche Sachen über die Bild schon gesagt haben. Auch sicherlich zu Recht. gleichzeitig war die Person, die nach Heine auf die Bühne kam für eine halbstündige Keynote oder so, Wolfram Weimer, also Kulturstaatsminister, der in der Kulturszene ja auch stark umstritten ist und wo es darum geht, dass Leute, also er sagt, er will den Meinungskorridor erweitern und alle sagen halt, ja, das, was er gerade tut, ist den Meinungskorridor verengen. Es gibt hier die Geschichte mit dem Buchpreis, wo linke Buchhandlungen aus der Abstimmung rausgenommen wurden und so. weil der Verfassungsschutz sie beobachten würde. Und es kann aber keiner sagen, was der Verfassungsschutz eigentlich so da für Erkenntnisse hat. Und also alles irgendwie umstritten. Aber man kann doch nicht sagen, hier, wir dürfen auf gar keinen Fall, dürfen sich Politiker hier irgendwie einmischen in die Medienlandschaft. Aber nicht auf einem Panel, wo man irgendwie diskutieren könnte, sondern wir laden als Keynote, wo jemand einfach 20 Minuten sein Zeug erzählen kann, jemanden ein, der in der Kulturbranche, die ja mit der Medienbranche schon irgendwie, wo es Überschneidungen und Übergänge gibt. Ja, also das ist super. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Das ist irgendwie ein bisschen...
Vor allem werden quasi hier dann der Meinungskorridor nach links wird beschnitten und dann sei es berechtigt, aber wegen fadenscheinigen Gründen noch dazu. Aber nach rechts muss er unbedingt geöffnet werden und bitte auch für Magazine, die laut einem Gericht quasi offiziell verfassungsfeindliche Ideen bringen.
Es erinnert halt ganz vieles an, solange die AfD nicht verboten ist vom Verfassungsgericht, müssen wir sie behandeln wie jede andere Partei. Was ja so, das ist keine journalistische Denkweise, einfach zu sagen, solange eine bestimmte Autorität nicht gesagt hat, jemand ist böse, tun wir einfach so, als ob alles, was wir wissen, nicht da wäre. Also wir sind doch Journalisten, man berichtet ja auch bevor über Verdachtsberichterstattung und so. Man kann doch nicht einfach so sagen, ich berichte über nichts, bevor nicht irgendeine Autorität gesagt hat, so, jetzt dürft ihr.
Aber wenn dann eine Autorität sagt, wie ein Günther oder dann ein Gericht oder das Innenministerium, dass da Kritik angebracht sei, dass es vielleicht verboten gehört, dann wird das als Angriff auf die Pressefreiheit gestellt. Man verteidigt die Leute sogar. Man sagt, ich möchte die Kritik nicht sehen, solange es nicht verboten ist, aber dann bekämpft man dieses Verbot. Das ist de facto Unterstützung.
Und ich habe noch einen allerletzten... langsam bin ich aufgeregt. Aber weil du das eben auch so schon mal angedeutet hast, es ist eben auf der einen Seite dieses, wir halten jetzt alle zusammen und deswegen laden wir auch die ein in das Podium, wo Friedrich dann doch nicht kam. Da hat der Moderator dann auch nochmal irgendwie gesagt so, wir hatten hier ein kleines Vorgespräch. Es gibt zwar keine genauen Zahlen, aber in der Tat scheint zumindest in bestimmten Bereichen die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung sehr gut anzukommen. Okay, nach 2 Monaten. Und zwar jetzt erstmal als Angebot. Wir wollen jetzt nicht über die politische Ausrichtung und was man davon halten kann hier sprechen. Das ist nicht unser Thema. Also offensichtlich so einen Inhalte sind egal. Wir gehören alle irgendwie zusammen in der großen Medienfamilie und so. Und das macht man jetzt nach rechts mit Leuten wie Reichelt oder mit Friedrich. Aber das Linkeste, was ich, wenn man in diesem Ding denken will, was ich auf dieser Veranstaltung entdeckt habe, war eine kleine Infoveranstaltung vom DJV Sachsen, die Bildet Banden hieß. Und keine Ahnung, es war Sascha Lobo da für eine Keynote. Also man merkt, dass mir schon die Beispiele ausgehen. Wenn man schon der Meinung ist, wir müssen irgendwie mit allen reden. Zum Thema Lokaljournalismus in Mitteldeutschland. Man hätte Katapult Sachsen einladen können, die ziemlich sicher auch schon länger als Friedrich was zum Thema neue lokaljournalistische Ideen in Mitteldeutschland. Ich habe niemanden gesehen auf irgendeinem Podium von der Taz, vom Freitag. Die könnten mit uns reden. Aber halt, also dann, es ist ja, man kann eben schon sehr stark kritisieren, den Meinungskorridor oder was gesagt werden darf oder wen man anhört, nach rechts so stark zu öffnen. Aber dass dann nicht einmal auf die, wenn man das schon gleichstellen will, was auch falsch ist, ist auch falsch, die Leute mit der Taz gleichzustellen. Aber so.
Aber sie werden im Verhalten werden sie dann nicht gleichgestellt.
Ja, genau. Und man also eigentlich wurde, wenn man es so betrachtet, ziemlich klar alles, was, wie gesagt, links vom ÖRR schon war.
Ja.
Oder weiß ich nicht, es gibt natürlich, ich war auch nicht auf allen Panels, es gibt, weiß nicht, wie die einzelne Meinung von einzelnen Leuten von auch verschiedensten Medien so war, aber wenn man sich das jetzt halt so ein bisschen so grob anschaut und die bekannten Medien durchschaut, dann gab es ja auf jeden Fall ein eindeutiges Ding, dass man auf der rechten Seite irgendwie dachte, huch, wie weit geht's hier? Und auf der linken Seite.
Es ist ein Trauerspiel. Aber
man überlegt, dass die das alles so entscheiden, zum größten Teil ÖRR und die Länder in Mitteldeutschland sind. Aber sagt halt auch was aus, ne?
Ja.
Also ich glaube, dass da auch auf beiden Seiten viel Sorge ist, dass man sich hier ja bloß nicht verwarfen darf mit den ganzen Leuten. Aber da ich glaube, die schätzen die Leute da auch falsch ein.
Glaube ich auch, ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, ob ich nicht zu tief reingehen möchte. Wir wollen heute nicht ewig hier sitzen. Aber ich würde, glaube ich, in der Medienschelte bleiben. Heute, wir machen mal Topic Day.
Wir dürfen ja, wir sind keine Politiker.
Wir dürfen das. Es sei denn, aber manchmal hat ein Holger Friedrich was dagegen und schickt uns Anwälte. Ich habe es so oft angeteasert, die Leute werden sich ärgern, wenn es noch nicht draußen ist. Das muss ich mich beeilen. Bleiben wir bei der Medienschelte. Die zwei Artikel, die ebenfalls zu den Top 5 Artikeln bei uns diesen Monat gehört haben, war ein Deep Dive, eine Analyse, die ich gemacht habe, und ein Vorfall, den ich jetzt erstmal erzählen möchte. Und zwar, der war auch direkt vom Anfang vom April, über einen Vorfall in Siegburg. Es ist wieder was passiert. Es gab einen Angreifer. Es war ein Mann, der in einem ICE zwei pyrotechnische Gegenstände gezündet hat, 12 Menschen verletzt hat. Er hatte auch E-Mails zuvor an Medienhäusern geschickt, wo er angekündigt hat, was er machen möchte, und erklärt, er möchte möglichst viele Menschen töten. Und zwei Messer wurden bei ihm festgefunden. Und laut Bild sollte es sich um einen Rechtsextremisten gehandelt haben. Und unabhängig davon, wie es jetzt auch nicht bekannt, dass es neue Erkenntnisse gab, seitdem ist nichts Neues dazu rausgekommen. Vielleicht erfahren wir dann beim potenziellen Prozess mehr. Aber unabhängig davon, ob das jetzt alles so stimmt und was seine Motivation war, handelt es sich natürlich um einen 20-jährigen Deutschen aus Aachen. Und mir ist halt wieder mal aufgefallen, dass als die ersten Breaking News dazu rumgingen, natürlich gleich wieder die rechtsextreme Medienmaschine halt natürlich losgegangen ist. Ihr kennt das Spiel. Messerangriff, Amok, bla, sofort alles wieder. Aber natürlich, als dann klar wurde, dass es ein 20-jähriger Deutscher war und vielleicht sogar potenziell mit dem rechtsextremen Hintergrund, ist das alles verschwunden bei Apollo News, Einblick, Kompakt, oder haben sie gar nicht erst davon berichtet? Und deswegen, weil die nicht darüber berichtet haben, ich meine, es ist nicht falsch zu sagen, dass niemand anders berichtet hat. Natürlich haben viele andere darüber berichtet, aber es ist nach wenigen Tagen natürlich dann schnell wieder aus dem Medienzyklus verschwunden. Und vielleicht, selbst wenn du es damals gelesen hast, wenn du es jetzt wieder in den Podcast hörst, hattest du es auch schon wieder vergessen. Es ist kein Thema geworden. Niemand hat mehr darüber geredet, weil wenn ein Deutscher so etwas verübt, unabhängig davon, ob es jetzt rechtsextrem motiviert war oder nicht, sind das keine News. Solche Fälle passieren halt. Das sind Einzelfälle. Wenn aber ein Nicht-Deutscher das verübt, dann wird es politisch. Und zwar einfach nur, weil die extreme Rechte das politisch machen will und inzwischen so viel Medienmacht hat und so viele Leute indoktriniert hat, dass sie das dann auch von den anderen Medien verlangen, das zu thematisieren, dass sie jetzt komplett auch darauf umgeschaltet hat, genau darüber viel mehr zu berichten. Es gibt Medien, und es ist nicht nur ein Einzelfall. Ich habe ja in dem Einzelfall das berichtet, wie das funktioniert. Weil der Mann soll auch, also beziehungsweise das Lustigste war, bei Apollo News kam in der Folgemeldung, wo sie quasi leugnen wollen, dass er potenziell rechtsextremistisch geprägt sei, sagten sie, oh ja, er war nur psychisch anfällig und so weiter. Und das ist halt eine Psyche. Und normalerweise, wenn ein Nicht-Deutscher wegen psychischen Problemen Leute angreift, dann verspotten die Rechten und sagen, oh ja, der war doch nicht psychisch, der war dunkelhäutig. Das ist so ein bisschen deren Analyse, Migrationshintergrund. Und auch in den Kommentarspalten ging natürlich alles wieder sofort wieder ab. Und das ist dieser große Problem, dass die Medien systematisch inzwischen, nicht absichtlich, also ich meine so Medien wie News, Apollo und so weiter, natürlich absichtlich, aber sie verschweigen die größte Tätergruppe. Und zwar deutsche Tatverdächtige. Mit großem Abstand die Mehrheit dieser Taten verübt. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass Medien krass überproportional oft die Straftaten von Nichtdeutschen berichten.
Es ist vor allem, also eigentlich, ich habe das mal so gelernt, dass man die Nationalität nur angibt, wenn sie direkt was mit der Tat zu tun hat. Also wenn jemand verbotenerweise einreist, dann ist halt die Nationalität irgendwie wichtig, weil das ein Deutscher nicht machen könnte oder so. Aber dass man prinzipiell bei allem irgendwie erstmal überlegt, so alles, was ein Deutscher genauso tun könnte und es macht keinen Unterschied, dass man die Nationalität weglässt, weil sie keine Relevanz hat und weil sie nur Leute aufstachelt. Nur ist dieses ganze Thema ja so völlig eskaliert, dass wenn man es nicht schreibt, dass dann alle immer irgendwie sofort schreiben, ihr wollt irgendwas verheimlichen. Und wenn man es schreibt, facht man wieder die nächste andere Diskussion an und das ist irgendwie...
Ja, wenn man es nicht schreibt, wie sich's gehört, weil es nichts damit zu tun hat, kommen dann die Rechte und sagen, ah, die Medien verschweigen das, wenn es denn so ist. Und das führt halt dazu, das hat die Studie auch festgestellt, dass wenn es Deutsche sind, schreibt es niemand dazu, dass es Deutsche sind, weil warum auch, interessiert ja auch keinen. Und dann assumen die Rechte einfach immer, dass es nicht Deutsche sind, wenn sie überhaupt davon mitbekommen.
Ich finde, da müssen Medien total aufpassen, weil ich kenne die Argumentation, oh nee, wenn die es nicht schreiben, dann kommen wieder alle und sagen, wir würden was verheimlichen. So, ja, aber wenn ihr es schreibt, dann kommen alle und verbreiten so Rassismus in euren Kommentarspalten. Vielleicht sollte man einfach bei seinen Grundsätzen bleiben und nicht so viel Angst vor Shitstorms von rechts haben.
Ja, das Problem ist halt natürlich, dass sie jetzt inzwischen ihre eigene Medienlandschaft haben. Alternativ kann man sie fast nicht mehr nennen, weil sie ja schon so groß ist. Deswegen fand ich es übrigens auch jetzt mal Rückbezug zu den Medientagen auch noch so spannend, dass sie gesagt haben, große Unternehmer haben noch ein Interesse an den Medien. Ich sehe niemanden anderen, der ein Interesse an diesen Medien hat. Ich sehe nur noch Milliardäre und Multimillionäre, die Verlage aufkaufen oder neue Zeitungen gründen. News wurde von einem Multimillionär gegründet. Holger Friedrich hat die Berliner Zeitung gekauft und macht ganz viele Neugründungen. Das ein paar Superreiche mit starken, meistens rechten Meinungen kaufen hier die Medienlandschaft auf und versuchen hier Meinungshoheit sich aufzubauen. Das ist ja, und ja, deswegen gibt's da diese komplettes eigene mediale Ökosystem. Deswegen kannst du das, andererseits, die lesen sowieso nicht die seriösen Medien. Die jetzt, aber auch Thomas Hestermann hatte gesagt, die Medien, ich glaube, das Zitat war fast sogar wörtlich, die Medien ordnen Kriminalität inzwischen genauso ein wie die AfD. Und da muss man sich nicht wundern, dass die AfD dann immer stärker wird. Und in dem Kontext, ich will, weil ich gar nicht zu tief reingehen will, will ich noch über die PKS sprechen. Mal schon seit einigen Jahren mein Steckenpferd da ist, dann einzusteigen und sich die Zahlen zu analysieren, weil wir können natürlich viel über Bauchgefühl reden, was die AfD natürlich die ganze Zeit macht. Aber ich hatte zusammen mit Carsten Schwarz, der da auch sich gut damit auskennt, zusammen eine Analyse gemacht zu den neuen Straftaten. Der polizeilichen Kriminalstatistik, die PKS, weil das ist auch ja nur ein Arbeitsbericht der Polizei und kein Be-all von der Kriminalität in Deutschland. Und man findet es halt besonders bezeichnend, ich finde es, in den Jahren, in denen die Kriminalität steigt, wird das ist ähnlich so wie in unserem ersten Thema. Wenn die AfD gewinnt, steht es in allen Zeitungen, wenn sie verliert, ist es kein Thema. Und genauso ist es mit den Straftaten. Denn dieses Jahr ist die Kriminalität zurückgegangen. Die Gewaltkriminalität ist zurückgegangen. Die Zahl der Straftaten von Nichtdeutschen ist zurückgegangen. Und auch der prozentuale Anteil an den Straftaten von Nichtdeutschen ist zurückgegangen. Das sind minus 5,6% aller der Straftaten sind zurückgegangen. Ein Teil davon geht auf die Teillegalisierung von Cannabis zurück, aber nur ein kleiner Teil. Wenn man das rausrechnet, haben wir immer noch über 4%. Gewaltkriminalität ist um 2% zurückgegangen, Straßenkriminalität um 7%, Raubüberfälle um 6%, Betrug um 8%. Und ja, ausländische Tatverdächtige sind um 10% zurückgegangen und die Anteile an Straftaten um 2%. Das sind deutliche Zahlen, krasse Zahlen. Also eigentlich alles das, was doch eigentlich gut wäre, was gute Nachrichten sind.
Zu dem Teil, wo du anfängst, über rechte Medien zu schreiben, ist das der absolute Feelgood-Artikel. Man denkt sich, in einem coolen Land leben wir so, alles wird besser.
Ja, ich kann sogar noch tiefer reingehen. Die Kriminalität in den letzten 20 Jahren ist um 14% gesunken. Dasselbe gilt für Jugendkriminalität. Auch Gewaltkriminalität ist gesunken, zwar nur um 1,5%, aber ist trotzdem da. Und genau, und im selben Zeitraum ist die Zahl der Nichtdeutschen, die hier in Deutschland lebt, um 108% gestiegen, hat sich mehr als verdoppelt. Also Migration hat sich mehr als verdoppelt und im gleichen Zeitraum sind die Kriminalitäten um 14% ist sie zurückgegangen. Also es hat es nicht wesentlich erhöht. Tatsächlich, allein wenn man die Straftaten angeht, gibt es nur 2 Jahre ohne die Pandemiejahre, die sicherer waren, in denen es weniger Straftaten gab als 2025 laut der PKS. 97,7% aller, ich war da so tief drin mit Carsten. 97,7% aller Deutschen haben keine Straftat begangen oder sind nicht tatverdächtig geworden. Und 95,2% aller Ausländer auch nicht, wenn man ausländerrechtliche Verstöße herausrechnet. Und der Unterschied wird ja noch kleiner, wenn man dann bedenkt, dass etwa ein Viertel aller Tatverdächtigen Ausländer gar nicht in Deutschland lebt. Also das ist ein bisschen unfair, wenn dann, keine Ahnung, ein Österreicher herkommt und da Zigaretten an der Tankstelle klaut und dann wieder nach Hause geht, kann meine syrische Nachbarin nichts dafür. Ne? Und das sind so krasse Zahlen und Analysen und Narrative, die du nirgendswo lesen wirst. Also die Rechten haben sich so verzweifelt bemüht, irgendwie doch was rauszupicken. News hat rausgepickt, dass es mehr Morde und mehr Vergewaltigungen gab. Wobei, bei den Morden ist es auch richtig mies, weil der Anstieg, es gab einen Anstieg von 54 Morde, geht allein auf eine Mordserie eines tatverdächtigen Berliner Palliativmediziners zurück. Und zwar in 79 Fällen. Das heißt, nur ohne diesen einen Deutschen wären sie auch zurückgegangen. Aber News ist das natürlich egal. Vorname Johannes. Und der Teil mit den Vergewaltigungen ist ein bisschen komplexer. Dafür haben wir heute jetzt nicht die Zeit. Könnt euch gerne den Artikel durchlesen. Aber man kann sehr viel daraus rauslesen. Und ich will auch gar nicht so tun, als ob alles rosig wäre. Mir geht es nur darum zu sagen, genau wie unserem ersten Thema mit dem Vergleichen von den AfD-Siegen und der nicht, medial herrscht hier ein massive Ungleichheit der Darstellungen. Nur negative Schlagzeilen kommen voraus. Wenn die Straftaten steigen, heißt es, oh mein Gott, die Straftaten steigen. Wenn sie sinken, aber die Gewaltkriminalität steigt, heißt es, oh mein Gott, die Gewaltkriminalität steigt. Wenn die Straftaten sinken und die Gewaltkriminalität sinken und alles andere sinkt, außer Vergewaltigungen zum Beispiel, dann heißt es, oh mein Gott, Vergewaltigungen steigen. Ihr lest immer nur die negativen Nachrichten zuerst und davon profitiert die AfD. Das ist die ganz abbreviated Fassung. Ich bin noch ganz, ganz, ganz deep reingegangen in die PKS und die Vergleiche könnt ihr euch dann gerne noch reinziehen.
Kriminalstatistiken sind so dein Steckenpferd, ne?
Ja, total. Ich warte jetzt auch gerade akut auf eine Nachricht vom BKA, weil ich habe da noch ein paar sehr nischige Fragen gehabt. Ich bin mal gespannt, ob die...
So, oh Gott, der Typ schon wieder...
Also vielleicht kommt da nochmal was zu den Morden in den letzten Jahren, denn mir sind mehrere Fälle aufgefallen von Anstiegen an Mordzahlen, die allein auf deutsche Massenmörder zurückgehen. Also quasi mehrere Anstiege sind nur eine Handvoll deutsche Personen gewesen.
Ja, Morde sind ja auch wahrscheinlich, würde ich jetzt mal schätzen, dass es nicht so ein Riesending ist an absoluten Zahlen und dann schlägt es sich halt krass nieder, wenn es so Serien gibt.
Ja, wie gesagt, also ohne den einen mutmaßlichen Palliativtäter hätten wir ein Minus gehabt, also nur einen Täter weniger. Das reißt halt enorm raus. 2015 und 2016, es gab einen anderen Krankenpfleger zum Beispiel, der fast 100 Fälle ihm zur Last gelegt wurden damals. Also das ist ja eine Eingangsstatistik, also Verdacht und nicht die späteren Aburteilungen. Und das andere ist der Germanwings-Pilot, der ja 150 Leute mit in den Tod gerissen hat. Das ging auch als Mord in die Statistik ein und hat das natürlich massiv verzerrt.
Diese Statistiken, das ist so krass komplex, das eignet sich eigentlich überhaupt nicht dafür, was für Schlagzeilen die Leute immer machen und wie vereinfacht das alles wird. Und das ist jetzt sowieso, weil es tut auch so, als ob es so eine Wirklichkeit abbilden würde und dabei ist es so irgendwie so ein ganz eigenes Bild, also weil so viele Sachen da drin verzerrt und
vor allem, weil sie halt auch stets so verzerrt werden, dass immer nur das quasi auf die Minderzahl der Straftaten von Nichtdeutschen verwiesen wird. Und damit quasi die einzige Lösung gegen Kriminalität in den Köpfen der Menschen an Abschiebungen sei. Wobei ich mal sagen müsste, es gibt Rekordzahlen an Abschiebungen, es gibt negative Rekorde an Flüchtlingszahlen. Also die Bundesregierung macht ja schon die rechteste Politik seit der Wiedervereinigung. Teils rechtswidrig, die Grenzkontrollen werden rechtswidrig, die einige Verschärfungen werden wahrscheinlich auch bald als vor Gericht als rechtswidrig entlarvt werden, weil sie es offensichtlich sind.
Die Abschiebungen, die sie machen, treffen größtenteils irgendwelche Leute, die gemeldet sind und arbeiten oder einen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben. Irgendwelche Kinder werden aus der Schule geholt. So. Das sind nicht, also das selbst wenn das mit den Kriminalstatistiken anders aussehe, sind das ja nicht die Leute,
die Straftaten beginnen, ja. Ja.
Also, keine Ahnung.
Also quasi die Bundesregierung macht schon die Politik, die die AfD fordert. Und sogar mehr als legal teilweise möglich ist. Oder es werden halt Sachen einfach dann auch illegal gemacht. Also tatsächlich viele Migration wird ja auch illegalisiert. Das ist ja ein Rechtsakt. Und dann sich über illegale Migration besprechen, ist auch ein bisschen doppelt ein anderes Thema. Aber wenn man sich dann genau anschaut, dann kann man ja auch sinnvolle Maßnahmen besprechen, wie man wirklich Kriminalität senken kann. Und dann ja, auch die, in denen überproportional, laut Statistik zumindest, Nicht-Deutsche betroffen sind. Aber man kann, aber überproportional heißt ja nicht, dass sie das größte Problem sind. Sie sind das kleinste Problem. Sie sind halt nur überproportional. Aus verschiedenen Faktoren, die, von denen keiner ist, dass sie nicht den deutschen Pass haben. Und, tatsächlich diese ganze rassistische Debatte und ich verharmlose nicht Kriminalität mit dieser Sache, sondern ich versuche, endlich eine Debatte, die Debatte so zu verschieben, dass wir über echte Lösungen sprechen können. Denn diese ganze Rassismusdebatte, nicht deutsch, deutsch, verzerrt doch die eigentlichen Ursachen für Kriminalität. Das sind Männlichkeit, männliche Gewohnheiten, toxische männliche Verhaltensweisen. Das ist Armut, das ist soziale Unsicherheit und das sind, und ja, Alter natürlich auch, also Jugendliche und junge Männer sind vor allem diejenigen, die Straftaten begehen. Und dann ist es egal, ob es Deutsche sind oder nicht Deutsche. Und wenn man da ansetzen würde, wenn man an Leute redet, die an junge Männer, die in prekären Situationen leben und für die Politik macht, dann senkt man Kriminalität nicht nur von den Ausländern, sondern auch von den Deutschen. Und dann hätten alle was davon. Es gibt Maßnahmen tatsächlich zum Beispiel, darüber haben wir auch einen Artikel geschrieben, das hat die Kollegin Sophie gemacht, dass die Maßnahme, dass man die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen kann, wenn man in Deutschland geboren ist, hat tatsächlich statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit, später kriminell zu werden, um 70% gesenkt. Tatsächlich, also quasi einbürgern bringt mehr als abschieben. Also jetzt ganz plakativ gesagt. Aber darüber will ja keiner reden.
Ja, also man könnte ja einfach, wenn man halt die Kriminalität in beiden Gruppen senken kann, dann senkt man sie ja im Zweifelsfall stärker, als wenn man nur irgendwie versucht, irgendwelche Leute abzuschieben, von denen man denkt, dass sie vielleicht eventuell Täter werden können.
Ja, genau, aufgrund der Herkunft oder der Hautfarbe. Und das ist der Punkt, weil halt wenn man es von beiden senken kann, ist es sehr sinnvoller, weil die Deutschen mehr sind und dann senkt man es einfach. Selbst wenn man, weißt du, 100%, das ist ja die Remigrationspläne von der AfD, jeden Ausländer, jeden mit Migrationshintergrund, nicht mal Ausländer, sogar auch Deutsche mit Migrationshintergrund, alle raus. Kotre hat da irgendwas gesagt, so, warum nicht nur 60 Millionen statt, wir sind über 80, also sie mit 20 Millionen Menschen und es ist mehr, als es Ausländer in Deutschland gibt. Also wenn die alle rauskommen, würden eben auch, wenn sie sich nur auf die Straftaten gucken, halt trotzdem 2/3 aller Straftaten immer noch da sein. Also quasi selbst die absurdeste Deportationen und was man sich vorstellen könnte, wirklich Nazi-Stuff, hätte nicht mal die Kriminalität nicht mal halbiert. Im Gegenteil, ich glaube, es würde viel, viel, viel schlimmer werden, weil wir dann einfach ein wirtschaftliches Chaos hätten und eine natürlich faschistische Regierung, aber okay. Ja, wir sind jetzt, ich hatte mir Sorgen gemacht, dass wir ein bisschen länger brauchen, aber ich wollte die Themen unterbringen, weil die alle sehr spannend waren und ich finde, da hat sich auch so ein bisschen so ein roter Faden durchgezogen, dass Rage. Ich wollte Medienkritik sagen, aber
das auch.
Rage können wir auch nehmen. Also, das war eine, mir hat die Folge sehr viel Spaß gemacht. Dank dir, Leonie. Und danke euch, dass ihr bei unserer 22. Folge dabei wart. Und bevor ihr jetzt noch wegklickt, weil ich das Outro gleich vorlese, wollte ich nur ankündigen, dass die nächste Folge, die ich wieder mit Lotte aufnehmen werde, wieder was ganz Besonderes sein wird, weil wir sind mit Volksverpetzer auf der Republika eingeladen. Die ist, glaube ich, zwischen dem 18. und 20. Mai, glaube ich. Und am 20. Mai sind wir sogar zweimal vor Ort da mit einer Veranstaltung. Wir sind auch die ganze Zeit da mit einem Stand vor Ort beim XPLR Media. Könnt ihr uns auch finden. Da könnt ihr auch mich zum Beispiel auch gerne treffen und auch andere. Aber wir nehmen unseren Podcast, also deswegen erwähne ich es jetzt gerade, auch dort vor Ort auf mit einer, wieder mal eine Sonderfolge, so wie wir es auch letztes Jahr gemacht haben. Ich frage noch nicht mehr, worum es geht. Aber wenn ihr vor Ort seid, weil ihr eh schon auf der Republika seid, kommt doch vorbei und die genauen Termine und Daten posten wir auch noch in unserer Social Media. Hört es euch gerne live mal an und wenn ihr Fragen habt oder Feedback oder Kritik, dann haut uns einfach an. Und genau, dazu, dass ihr nichts verpasst, folgt uns gerne auf den Social Media Kanälen, Instagram, Facebook, TikTok und so weiter. Die Links findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung unten und natürlich auch die Volksverpetzer App im Play Store und App Store, wo ihr auch den gesamten Content findet. Alle Artikel, die wir jetzt hier hatten und vieles mehr. Vielleicht auch dann endlich, was ich so angeteasert habe, was die ORZ schon wieder mit uns getrieben hat. Alle Links zu den Artikeln und Quellen, die wir in der Folge angesprochen haben, findet ihr wie immer in unserer Beschreibung. Der Song am Anfang und jetzt gleich am Ende nochmal ist Vancouver von Deadline 54 und der Podcast wird produziert von der Podcast- und Social-Media-Agentur Kundenfokussiert. Dann Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Volksverpetzer. Der Podcast.